Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wenn man psychotherapeutische Hilfe braucht und einen Platz dafür, dann bedeutet das in Deutschland vor allen Dingen was? Warten. Und zwar sehr, sehr lange. Da spreche ich auch durchaus aus eigener Erfahrung. In unserem familiären Dunstkreis gibt es den Fall gerade und da warten wir inzwischen 12 Monate. Aber eigentlich sollte das alles schon viel besser sein, denn wir hatten doch die Psychotherapiereform 2017. Oder da sollte sich doch ganz, ganz viel tun. Leichterer Zugang, flexiblere Behandlungsmöglichkeiten, weniger Bürokratie. Hat das so geklappt? Das hat jetzt der GBA evaluiert.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Und damit wünsche ich euch hoffentlich einen guten Morgen, heiße euch willkommen hier bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Und mein Name ist Laura Weißenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 25. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Ja, was hat's gebracht, diese Reform, die jetzt auch schon wieder 8 Jahre alt ist? Da haben wir uns den Bericht des GBA mal genau angeguckt und das auch noch zusammen mit einem Experten, heute mit Enno Maas. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, der DPTV, und psychologischer Psychotherapeut in Niedersachsen, nämlich Ostfriesland. Und so viel schon mal vorab. Er sagt uns, er findet die Reform einen starken Erfolg. Der Zugang zur psychotherapeutischen Sprechstunde ist niedrigschwellig und schneller. Der Erstkontakt also auch eher und mit weniger Hürden verbunden. Aber die Versorgungslage hat sich in den vergangenen Jahren trotzdem nur geringfügig verändert. Und warum das so ist, da gucken wir rein beim ersten Kaffee des Tages. Wir machen erstmal einen schnellen Ritt durch diese Reform, die wie gesagt 2017 in Kraft trat und neue Strukturen schuf. Was sollte da eigentlich alles passieren? Die Einführung einer psychotherapeutischen Sprechstunde für GKV-Versicherte, die müssen jetzt alle KassenärztInnen und TherapeutInnen anbieten. Und eine solche Sprechstunde muss auch nachgewiesen sein, bevor überhaupt mit einer probatorischen Sitzung oder einer Akutbehandlung begonnen werden kann. Eine probatorische Sitzung ist definiert als so 2 bis 4 Sitzungen vor Aufnahme einer eigentlichen Therapie, egal ob das jetzt Kurz- oder Langzeit ist. Die sind aber auch wiederum verpflichtend und diese probatorischen Sitzungen bilden damit den Übergang zur beantragten Therapie. Die Akutbehandlung ohne Antragstellung an den Kassen ist jetzt schneller und möglicher. Damit ist auch die Intervention bei akuten Krisen oder bei der Vorbereitung auf eine Psychotherapie schneller. Diese Akutbehandlung kann bis zu 24 Therapieeinheiten a 25 Minuten umfassen. Und auch bei der Verteilung in der Langzeittherapie hatte sich einiges getan. Da ist jetzt eine Rezidivprophylaxe sozusagen möglich, indem man, wenn da noch Sitzungen übrig sind, diese über einen deutlich längeren Zeitraum strecken kann. Das heißt also, das war früher nicht so machbar. Da musste immer schön im gleichen Rhythmus und dann war irgendwann Schluss. Und jetzt kann man das richtig gehen. Ausschleichen. Außerdem müssen alle Behandelnden telefonische Sprechzeiten anbieten. Ja, habe ich auch, wie gesagt, eigene Erfahrung mitgemacht, beziehungsweise in einem weiteren Familienkreis. Die sind dann meistens gerne irgendwann zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr an einem Donnerstag oder am Freitag zwischen 8 und 9.35 Uhr oder irgendwie sowas. Also ja, es werden natürlich telefonische Sprechzeiten angeboten. Wie gut das praktikabel ist für diejenigen, die tatsächlich Hilfe suchen, das steht auf einem anderen Blatt. Was wir auch schon aus anderen Studien wissen, ist, dass es schon Effekte der Reform gab, nämlich es gibt mehr Hilfensuchende in den Praxen selber, das ist Fakt. Und der Erstkontakt mit den TherapeutInnen fällt auch leichter. Und jetzt aber zum Bericht des GBA. Veröffentlicht am 20. Juni, also ganz, ganz frisch diesen Jahres, findet ihr wie immer natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt. Und dafür wertete der GBA Routinedaten von Versicherten mit Depressionen aus, und zwar von den Kassen Barmer und AOK. Und der Vergleich wurde gezogen zwischen 2016 und 2018, also kurz vor und kurz nach der Reform. Zugegebenermaßen, da sind jetzt so ein paar Jahre mehr ins Land gegangen. Insofern auch schon nicht mehr ganz aktuell, aber das ist der Zeitraum, der gewährt wurde. Und es wurden insgesamt 140.000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit einbezogen in die Befragung. Die wurde durchgeführt mittels Fragebögen. Dieser wurde verteilt unter PsychotherapeutInnen, nämlich über 800 Stück, unter Hausärztinnen und Hausärzten, 255, die haben teilgenommen, unter KinderärztInnen, 444 und PatientInnen selbst, über 600. Zusätzlich gab es dann auch noch Fokusgruppengespräche mit PatientenvertreterInnen, Kassen und den Behandelnden selbst. Und wie man das bei einer vernünftigen, konstruktiven Kritik so macht, fangen wir mal mit den positiven Entwicklungen an. Also ja, es funktioniert. Die psychotherapeutische Sprechstunde ist auch wirklich die erste Anlaufstelle bei Problemen. Mehr als ein Drittel braucht auch nach der Sprechstunde keine weitere psychotherapeutische Behandlung. Das heißt also, die Therapeutinnen und Therapeuten fungieren in dieser allerersten Sprechstunde als quasi Lotsen, die auf andere Hilfsangebote verweisen können, was ja auch super ist. Wir haben ja zunehmend mehr Patientinnen und Patienten in dem Bereich. Weiter positiv ist, dass mehr Menschen nach der ersten Depressionsdiagnose auch wirklich Kontakt zu einer Psychotherapeutin haben. Bei Erwachsenen sind es mehr als 5% oder ist der Anstieg um 5% gewesen, bei den Kindern und Jugendlichen sogar um 13,3%. Mehr als vor der Reform. Und die Zeit, die zwischen der ersten Diagnose, zum Beispiel beim Hausarzt gestellt, und dem Erstkontakt zu der psychotherapeutischen Praxis vergeht, die ist ebenfalls verkürzt. Ja, aber es ist nicht alles Blümchen, sondern es gibt auch ein paar Entwicklungen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Der Abstand zwischen dem Erstkontakt in der Sprechstunde und dann der tatsächlich beginnenden Psychotherapie, der ist verlängert. Und das ist natürlich gerade für diejenigen, die Hilfe brauchen, sehr, sehr schwierig. Und die Inanspruchnahme ist deutlich seltener, wenn die Betroffenen ein höheres Alter haben, männlich sind und natürlich je schwerer ihre Diagnose ist. Das macht auch in meinen Augen sehr viel Sinn, denn wenn ich jemanden schwerst depressiven habe, dann bedeutet jedes Telefonat, jede Warteschleife, jedes Verweisen auf bitte melden Sie sich nochmal, zusätzliche Belastung. Also kann man das Fazit ziehen, wie das unser Experte auch schon getan hat. Der Zugang und der Behandlungsverlauf sind verbessert, aber die Situation selbst nicht. Ganz konkret betragen die Wartezeiten, auch da gibt es Erhebungen zu, aktuell für eine wirkliche Therapie über 12 Wochen. Und wir sprechen hier ja von psychischen Erkrankungen. Da kann man manchmal nicht 12 Wochen warten, aber so sieht's aktuell aus. Auf dem Land sind die Zeiten noch länger als in der Stadt. Und dann vergeht ja nach dem Erstkontakt noch mal ein bisschen Zeit, bis die tatsächliche Therapie losgeht. Laut den neuesten Erhebungen ist zum Beispiel Bonn da ziemlich weit vorne mit 110 Tage, die man auf einen Psychotherapie-Termin wartet. Das sind über 3 Monate. Und unser Experte Enon Maas hat ja auch eine eigene Praxis, kann also auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und er meinte, in einer ländlich strukturschwachen Region wie Ostfriesland sind die Wartezeiten zwischen 6 und 15 Monaten hier leider völlig normal. Aber auch im Ruhrgebiet ist die Versorgung problematisch, genauso wie in Teilen Ostdeutschlands. Dann bleibt natürlich auch nicht mehr viel Restdeutschland übrig, ne? Aber es zeigt sich in der Stadt wie auf dem Land, die Sprechstunden funktionieren. Da kommt man einigermaßen schnell dran. Bis zu dem Behandlungsbeginn gibt es dann aber große Unterschiede. Der Bericht hatte auch so ein paar Empfehlungen noch, was man verbessern könnte. Quasi ganz am Ende sind die zu finden. mehr Transparenz für die Betroffenen soll es geben. Wie funktionieren die Strukturen? Die sind meistens so komplex, weiß ich jetzt nicht, ob das viel, viel weiter hilft, wenn man sich dann einfach nur nochmal vergewissert, ja, deutsches Gesundheitssystem, super kompliziert, deshalb muss ich jetzt hier so ewig warten. Naja, aber besser als gar nichts. Es sollte dieses Informationsblatt für ambulante Sprechstunde, das Formblatt PVT10, das haben viele schon mal in der Hand gehabt bei diesen ersten Sprechstunden, sollte es natürlich auch in englischer und leichter Sprache und barrierefrei erreichbar geben. Gegenfrage, warum gibt es denn das nicht schon längst? Und großer Punkt ist natürlich die Verzahnung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, denn die Kliniken sind bisher nicht an Terminservicestellen angebunden. Das heißt also, jemand, der in der Klinik arbeitet und sagt, ich kann für Sie gleich einen Termin vereinbaren in der ambulanten Weiterbehandlung, das gibt es aktuell nicht, weil diese Schnittstelle ist nicht vorhanden. Und dementsprechend sollte es ein viel besseres Entlassmanagement geben. Das heißt also auch eine Pflicht zur Unterstützung bei der Terminkoordination, damit die Behandelten nicht einfach so stehen gelassen werden. So, ja, tschüss, die 2 Monate Kliniktherapie sind vorbei. Jetzt gucken Sie mal, wie gut Sie zurechtkommen. Und dabei könnte auch helfen, dass man den sogenannten Konsiliarbericht durch einen Entlassbericht ersetzen würde. Diese Konsiliarberichte erfordern derzeit sehr hohe Aufwände, sowohl auf Seiten der Psychotherapie als auch bei den hausärztlichen Praxen und können den Therapiebeginn verzögern, wenn sie nämlich noch nicht vorliegen. Ein extra Streitpunkt, den das Gutachten auch erwähnt, ist dieses Gutachterverfahren. Darüber haben wir im Februar 23 schon mal berichtet. Der GBA-Bericht macht sich dafür stark, dass das Gutachterverfahren eben auch nicht abgeschafft wird, sondern lieber digitalisiert werden sollte. Unser Experte sagt, insgesamt begrüßt das sehr, dass natürlich diese Reformen in der Psychotherapie auch ausgiebig evaluiert werden und sich daraus weitere Handlungsempfehlungen ableiten lassen und diese auch gegeben werden. Aber er war da auch sehr, sehr realistisch und meinte, erfahrungsgemäß ist die Innovationsfreude im deutschen Gesundheitssystem aber eben begrenzt und verliert manchmal an Fahrt in der Diskussion zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen. Das finde ich ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Er erwartet es zumindest nicht, dass alle Teile der studienbasierten Handlungsempfehlung auch die Regelversorgung erreichen. Finde ich, glaube ich, eine sehr realistische Einschätzung. Nichtsdestotrotz hat er auch daran erinnert, manche Empfehlungen sind schon auf anderen Wegen in die Gremien und bei der Politik angekommen, wie zum Beispiel der E-Terminservice oder die Möglichkeit eben dieser Konsiliarberichte, dass man die unter bestimmten Umständen ersetzen kann. Letztendlich, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Das war unsere Dosis Wissen zum GBA-Bericht der Psychotherapiereform von vor 8 Jahren. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt doch gleich, denn dann verpasst ihr die nächste Folge, die dann am Montagmorgen erscheint, garantiert nicht.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.